Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Isabel Bialas. Isabel Bialas ist Richterin am Amtsgericht in Essen. Sie ist Leiterin zusammen mit Sina Dörr des Think Tank Legal Tech und KI der Justiz NRW und ist hier heute nicht in dienstlicher Funktion. Hallo Isabel Bialas.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich freue mich sehr, heute zu sprechen über das Thema KI in der Justiz. Ein sehr aktuelles Thema. Ein Thema, was wie KI natürlich zurzeit überall plakatiert wird. Ich hatte selber schon Vorträge dazu gehalten oder wurde dazu eingeladen, zu KI in der Justiz zu sprechen. Dort passiert ja sehr viel. Wie ist denn Ihr Bezug zu dem Thema?
Der ist tatsächlich schon ziemlich alt, bevor das Thema eigentlich so aufgekocht ist. Ich habe mich schon immer, schon während des Studiums, für Digitalisierungsthemen interessiert und bin auch im Vorstand des Deutschen EDV-Gerichtstags. Und da haben wir 2018 begonnen, uns auch mit dem Thema KI zu befassen. Damals in der ersten Veranstaltung noch mit dem Titel Kognitive Systeme. Und haben dann diskutiert, wie man denn auch Juristinnen und Juristen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz unterstützen kann. Ich fand das Thema total spannend und habe mich dann von da an damit befasst und bin dann 2019 für 3 Jahre ins Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen gewechselt und war da als Referentin für Digitalisierungsthemen zuständig. Und zu dem Zeitpunkt fing dann das Thema KI auch tatsächlich an, immer mehr Bedeutung zu kriegen. Und dann hatte ich das Glück, dass dieses Thema auch in meinem Zuständigkeitsbereich als Referentin gelandet ist und ich mich 3 Jahre dann damit befassen durfte. Danach bin ich wieder in die Rechtsprechung zurückgekehrt und wie Sie ja gerade schon eingangs anmoderiert haben, durfte ich dann auch in dienstlicher Eigenschaft mich seit März letzten Jahres wieder mit dem Thema über den Think Tank befassen. Der ist für die ganze Justiz in Nordrhein-Westfalen zuständig, aber angesiedelt bei unserem zentralen IT-Dienstleister für die Justiz beim OLG Köln. Und nebenbei befasse ich mich auch viel privat mit dem Thema. Also ich veröffentliche dazu, ich durfte für das OLG Hamm an dem Grundlagenpapier der OLG-Präsidentinnen und Präsidenten zum Einsatz von KI und Legal, von KI und algorithmischen Systemen, so hieß das, in der Justiz mitschreiben. Und ich halte dazu diverse Vorträge und Schulungen für Rechtsanwälte, für Richter, für Staatsanwälte. Also ich würde sagen, so ein bisschen das Rundumpaket.
Ja, das ist sehr spannend. Ich hatte Sie ja als Expertin eingeladen und das sind Sie ja absolut, wenn ich das alles höre. Ja,
ja, danke.
Ja, bitte. Ist das denn eigentlich alles dann immer recht theoretisch gewesen in der letzten Zeit? Ich meine, dieses ganze KI-Thema fing ja jetzt richtig public an zu werden eigentlich, also in der Praxis, sag ich mal, durch ChatGPT, also quasi Ende 22. Davor hat man von KI ja schon auch immer was gehört, aber es war ja oft, oft waren es ja eher theoretische Diskussionen. Ist das denn bei Ihnen so, dass Sie da auch sehr viel praxisnah was erzählen oder bezieht sich das dann auf ChatGPT oder auf andere Software? Wie ist das?
Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man künstliche Intelligenz definiert. Das ist ja ein nicht feststehender Begriff, wie ja jetzt auch der EU-Gesetzgeber zu seinem Leidwesen feststellen musste, als er versucht hat, für den AI Act eine Definition von künstlicher Intelligenz aufzustellen. Und wenn man von einem ganz weiten Begriff ausgehen würde und schon regelbasierte Systeme darunter fassen würde, dann müsste man sagen, wir haben ja schon ganz viel KI in der Justiz. Aber auch wenn man davon ausgeht, nur maschinelles Lernen ist moderne künstliche Intelligenz, dann haben wir da auch schon Einsatzfälle, die völliger Regelfall sind. Als junge Richterin habe ich zum Beispiel dabei mitgewirkt, Dragon, die Spracherkennungssoftware in der Justiz einzuführen. Als ich angefangen habe, war das noch so, da hat man diktiert und es gab Schreibkräfte, die haben jedes Urteil dann geschrieben und man kriegt es dann irgendwann schneller oder auch weniger schnell wieder vorgelegt und mittlerweile hat man die Möglichkeit, das Ganze automatisiert erkennen zu lassen. Da steht natürlich technisch künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen hinter, die Anwendung dazu in die Lage zu versetzen, das überhaupt zu machen. Aber Neben diesem Alltagsgeschäft gibt es natürlich auch noch ganz viele Ideen, wie man künstliche Intelligenz einsetzen könnte, um Aufgaben, die jetzt Menschen machen, die repetitiv sind und dadurch gut für Automatisierung geeignet, ersetzen könnte. Und wenn man in dem Bereich ist, dann ist man tatsächlich noch in dem Stadion von theoretischen Planungen oder Erprobungen oder Forschungs- oder Pilotprojekten.
Es gibt ja bereits einige Projekte, die ja auch bekannt waren. Ich habe das schon mehrfach in Podcasts gesagt, dass es diese Projekte gibt, also sowas wie Frauke am Frankfurter Arbeitsgericht für Fluggastrechte hauptsächlich oder Olga am OLG Stuttgart für die Dieselverfahren, wo es also oft darum geht, Daten intelligent rauszuziehen und zu verarbeiten, vor allem große Datenmengen in Massenverfahren. Das ist ja eigentlich der Haupteinsatz gewesen. Das Problem war immer ein bisschen, dass es da wenig Transparenz gab. Also ich konnte da immer sehr wenig zu finden, muss ich sagen. Das haben auch andere bemängelt. Also es war jetzt nicht so wirklich offen. Wie viel solcher Systeme gibt es denn Ihrer Kenntnis nach schon und sind die aus Ihrer Sicht erfolgreich?
Das ist eine schwierige Frage. Also erstmal eine ganz, ganz kleine Klarstellung. Da war ein Versprecher drin. Es ist das Amtsgericht Frankfurt am Main gewesen, nicht das Arbeitsgericht, das für die Fluggastrechte
Ach so, ja,
zuständig ist
natürlich,
und
Amtsgericht, ja.
deswegen Frauke pilotiert hat. Es ist tatsächlich so, ich habe dazu auch schon ein paar Mal was veröffentlicht, dass man immer ein bisschen gucken muss, welche Gerichte haben wo Informationen geteilt, die dann zitierfähig sind. Und ein Quell für diese Informationen sind natürlich Pressemitteilungen oder Vorträge der jeweils zuständigen Kolleginnen und Kollegen. Also sowohl vom Amtsgericht Frankfurt als auch vom OLG Stuttgart hatte ich schon mehrfach das Vergnügen, Vorträge von denjenigen, die dann tatsächlich mit der Anwendung gearbeitet haben und an der Entwicklung mitgewirkt haben, zu hören. Da hat man dann natürlich viele Informationen drüber. Aber es gibt natürlich auch noch Bereiche, in denen nachgedacht wird, wo man aber möglicherweise noch nicht so weit ist, dass man sich jetzt nach außen entäußern will. Und da sind dann halt auch noch keine Pressemitteilungen erfolgt oder wissenschaftliche Veröffentlichungen erfolgt. Man kann grob die Sachen, von denen man weiß, dass es sie gibt, in verschiedene Unterkategorien einteilen. So sind wir auch schon vorgegangen in dem eingangs von mir schon erwähnten Grundlagenpapier, der OLG-Präsidentinnen und Präsidenten. Das hat einen Anhang und da kann man sehen, was es zu dem Zeitpunkt für Forschungsprojekte oder Erprobungen gab. Ein wichtiger Fall ist zum Beispiel die Anonymisierung von Urteilen, die wir brauchen, um mehr Entscheidungen veröffentlichen zu können. Und die werden Sie wahrscheinlich auch schon beide gehört haben, die Vorhaben. Zum einen des Bayerischen Staatsministeriums zusammen mit der Universität Erlangen-Nürnberg. Da gibt es Veröffentlichungen zu und auch viele schöne Aufzeichnungen zu. Und zum anderen das Projekt Jano aus Hessen und Baden-Württemberg zusammen mit IBM.
Das sind also so quasi die aktuellen Projekte, die zurzeit stattfinden. Die sind ja dann auch in verschiedenen Bundesländern. Ist da auch durch dieses föderale System, ist das ein bisschen ein Problem? Wäre es nicht besser, vielleicht ein System vom Bund vielleicht zu haben, was jetzt so nicht funktioniert, das ist klar, aber dass man ein gemeinsames System hätte, wäre das nicht besser als verschiedene Systeme, die dort probiert werden eigentlich?
Also die Anonymisierung war jetzt ein Beispiel von verschiedenen Einsatzfällen, wo es jeweils Pilotprojekte gibt. Andere sind zum Beispiel die Metadatenerkennung oder der Punkt, den Sie gerade schon mit Frauke und Olga angesprochen haben, wo man aber auch zum Beispiel Marky oder Codify erwähnen könnte, zu helfen bei der Durchdringung der Akten. Da gibt es einmal den Fall der Massenverfahren, über den wir gerade schon geredet haben, aber auch in Umfangsverfahren haben die Richter einen Bedarf, bei der Durchdringung der Akte Hilfe zu erlangen. Und so haben wir schon einen breiten Strauß von verschiedenen Konzepten. Und die Idee zwischen den Ländern, weil wir haben in Deutschland ja nun mal den Föderalismus, der auch die Justiz betrifft, ist ähnlich wie auch im Bereich der kommunalen Softwareprojekte nach dem EFA-Ansatz, wobei EFA dann für einer oder auch zwei für alle steht vorzugehen. Das heißt, man tauscht sich aus und guckt, wo käme der Einsatz von KI in Betracht. Und wenn dann ein Land in dem Bereich etwas macht, können alle Länder später von den Erkenntnissen profitieren. Das ist sehr sinnvoll, weil KI-Projekte jetzt natürlich nichts sind, dass man mal eben kurz aus der Portokasse bezahlt und daher ein oder zwei sich auf einen Bereich spezialisierende Länder zu haben, die da dann forschen und erproben, ist sehr sinnvoll. Es gibt, das werden Sie wahrscheinlich auch schon gelesen haben, zum Austausch zwischen den Landesjustizministerien und dem Bundesjustizministerium die BLK, also eine Bund-Länder-Kommission, die viele verschiedene Unterarbeitsgruppen hat. Und unter diesen Arbeitsgruppen gibt es wiederum Themenkreise. Und da gibt es aufgrund der aktuellen Entwicklung in den letzten Jahren auch einen Themenkreis Künstliche Intelligenz oder TKKI. Der wird geleitet von Baden-Württemberg. Und da tauschen sich alle Betroffenen regelmäßig aus, sodass man eben Doppelentwicklungen vermeidet, immer auf dem aktuellen Stand ist. Klar könnte man jetzt diskutieren, ob das nicht in zentralisiert ausgerichteten Ländern wie Frankreich einfacher ist, wo es dann nur eine Instanz gibt, die entscheidet, was man als nächstes macht. Aber damit würde man ja unser Grundgesetz in Frage stellen, so wie es jetzt aufgebaut ist. Und ich glaube, wir haben da schon seit vielen Jahren auch Wege gefunden, uns auch im Föderalismus gut auszutauschen.
Jetzt haben wir ja eigentlich von relativ spezialisierter Software gesprochen, die also extra dafür, ja, programmiert wurde, die vielleicht auch oder größtenteils auch LLM, ChatGPT-ähnliche Systeme quasi verwendet. Wie ist es denn mit ChatGPT selber oder ähnlichen Firmen, also sowas, was es von Google gibt und Bard und was es von Microsoft als Copilot gibt? Ist sowas in der Justiz überhaupt aktuell machbar, denkbar, auch Datenschutzgründen und so weiter, dass jetzt ein Richter, kann der jetzt ChatGPT benutzen? Geht das? Darf der das?
Dazu war ich im letzten Jahr mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen als Sachverständige im Landtag des Landes NRW. Da wollten die Abgeordneten halt gerne wissen, ob wir ChatGPT und Co. in der Justiz einsetzen konnten. Und mein Ergebnis und auch das aller anderen, die angehört wurden, war nein. Einer der Gründe ist das, was Sie gerade schon angesprochen haben, die Datenschutzproblematik. Wir haben auch nicht den Weg, den im Augenblick Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gerne nehmen, dass sie eben den Vertrag mit Microsoft schließen, dass sie eine ChatGPT-Instanz auf westeuropäischen Servern gehosteten ja, Instanzen betreiben. Im Gegensatz dazu sagen wir in der Justiz ja, unsere Justizdaten gehören in Justizhand. Wir arbeiten im Augenblick in öffentlich-rechtlichen Rechenzentren. Und das wäre eine Abkehr von der bisherigen Strategie, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt auch in eine Azure Cloud, um diese Technologie zu nutzen. Aber in dem Thema ist ja wahnsinnige Bewegung drin. Wir wissen ja jetzt, dass auch kleinere Sprachmodelle mit weniger Parametern für bestimmte Zwecke sehr erfolgreich sein können. So dass man da einfach abwarten muss, in welche Richtung wird es hingehen, wie wird da die Zukunft sein, und wie wird man diese Technologien am besten für uns nutzbar machen können. Ein anderer Punkt ist eben, dass wir in der Justiz transparent arbeiten müssen, dass wir aufpassen müssen, dass wir von Anwendung der künstlichen Intelligenz nicht beeinflusst werden und möglicherweise Vorurteile mit aufnehmen. Und das heißt, für uns ist es immer attraktiver, regelbasierte Systeme, die wir komplett nachvollziehen können, einzusetzen, statt Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die mit maschinellem Lernen arbeiten. Und insbesondere LLM sind ja überhaupt nicht transparent. Und da muss man abwägen, für welche Zwecke können wir die überhaupt nutzen und für welche Zwecke können wir sie möglicherweise auch aufgrund ihrer Ausgestaltung nicht einsetzen. Das ist ein spannendes Forschungsvorhaben, sich damit überhaupt erstmal auseinanderzusetzen.
Ja, eine der typischen Anwendungsmerkmale ist ja zum Beispiel, sich Texte zusammenfassen zu lassen. Also vielleicht kann das System einen Leitsatz erfinden, ja, generieren. Oder auch in der Korrespondenz natürlich ist es hilfreich. Also ich nehme mal an, dass das so die Punkte wären. Aber Sie haben ja gerade selber gesagt, dass das aktuell noch gar nicht auf dem Punkt steht quasi, weil es eigentlich gar nicht erlaubt ist. Also jedenfalls nicht ChatGPT und solche Systeme zu nutzen. Ne?
Ja, wir
Ja.
müssen natürlich so ein bisschen untersuchen, wo die Grenze ist. Also gerade Texte zusammenfassen, Texte in einfache Sprache übertragen zu lassen, Leitsätze generieren, das kann man ja auch mit Urteilen, die schon in die personenbezogenen Daten neutralisiert worden sind.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt das Amt des Pressesprechers angucke, Da könnte ich mir jetzt schon viele Einsatzzwecke vorstellen, die auch konform umgesetzt werden dürften, ohne dass ich jetzt selbst die vertiefste datenschutzrechtliche Prüfung an der Stelle schon durchgeführt habe. Und sich mit sowas zu befassen, ist natürlich auch im Augenblick ein ganz wichtiges Thema.
Das heißt, aktuell gibt es also im Gegensatz zu dem rechtsberatenden Markt keine Prompting-Kurse für Richter und Richterinnen, wenn ich das richtig verstehe, ja?
Wir hatten tatsächlich mal vor kurzem einen Prompting-Kurs mit Tom Bregelmann in der deutschen Justiz, also in
Ja, der mal so
Nordrhein-Westfalen.
gezeigt hat, was quasi möglich ist im Endeffekt, oder?
Ja, Ziel dahinter war, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Verwaltungstätigkeiten haben, sich das mal angucken können, wissen, wie das funktioniert. Da muss man halt abgrenzen zwischen dem theoretischen Erwerb von Wissen und dem praktischen Einsatz mit Echtdaten aus Verfahren. Und letzteres ist eben das, was problematisch ist, aber das hindert alle Betroffenen natürlich nicht daran, dass sie da auch kompetent sein müssen, Wissen erwerben müssen und Entscheidungen treffen können.
Haben Sie denn die Befürchtung als Richterin, und da müsste man jetzt auch ein bisschen vielleicht in verschiedene Rechtsgebiete anders denken, weiß ich jetzt nicht, wie sehr sich das dann unterscheidet möglicherweise, dass also durch den Einsatz solcher Large Language Modelle Anwälte, Anwältinnen natürlich fähig sind, durchaus sehr lange, komplexe Texte schreiben zu können, ja, die auch sehr unterschiedlich sind, die teilweise auch wahrscheinlich auch sehr gut sind. Manchmal kann man es vielleicht auch noch erkennen, dass es ChatGPT ist, wenn man es gut promptet, nicht so sehr. Gibt es da eine Befürchtung, dass solche Systeme auch zu einer Art Überlastung führen können, oder ist das eigentlich Unsinn?
Wir erleben ja wirklich in spannenden Zeiten in dem Zusammenhang. Ich habe da schon unterschiedliche Thesen gehört. Also wir haben ja schon jetzt diese Copy- und Paste-Situation in Massenverfahren, von manchen Kanzleien gut gemacht, von manchen auch nicht so. Da stehen da manchmal auch Sachen drin, die auf das Verfahren gar nicht passen. Ich bin ja Amtsrichterin, ich hatte auch schon Anträge, das Verfahren bitte in der Kammer zu verhandeln, weil da jemand mal den falschen Textbaustein dann gepastet hat. Das kann ja nur besser werden. Habe ich mal so die These gehört. Wenn ich dann meine Textbausteine habe und fütter die dann noch in LLM rein und sage dem, mach daraus bitte einen stringenten Text ohne Wiederholung, dann werden die Schriftsätze vielleicht wieder kürzer. So die eine These. Und die andere ist dann, wir haben tatsächlich noch mehr Lesearbeit, weil es noch leichter wird, noch größere Textmengen zu produzieren. Und im Gegensatz zu den jetzigen Copy- und Paste-Schriftsätzen sind die auch noch sprachlich abweichend, sodass ich nicht einfach gucken kann, sind vielleicht diese 20 Seiten identisch auch schon in der Akte davor gewesen und ich muss sie nicht noch mal lesen. Das werden wir sehen, wie da die Entwicklung ist. Ich glaube auch da, wenn wir Massenverfahren haben und es schon eine funktionierende Vorlage gibt, wird der Anreiz gar nicht so groß sein, da noch mal ein LLM ranzusetzen, weil da hat man ja schon einmal was gehabt, mit dem man Erfolg hatte und warum sollte man vom Erfolgreichen abweichen, sodass das vielleicht eher nur der Fall sein wird, um schneller neue Fallkonstellationen abzuarbeiten. Und ob das da für uns so einen großen Unterschied macht, ob da ein LLM oder ein Anwalt hinterstand, beides kann ja unterschiedliche Qualität haben. Weiß ich gar nicht so genau, das wird so ein bisschen die nahe Zukunft zeigen.
Ja, spannend. Also es muss ja nicht immer schlechter werden, es kann ja auch durchaus besser werden. Ich meine jetzt für den Richter, für die Richterin, ja, dass sie vielleicht sogar bessere Schriftsätze bekommen. Das ist ja dann durchaus möglich. Ich würde gerne mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, sofern man das eben immer kann, ja, und das abschätzen kann. Ich hatte vor einigen Wochen ein Interview geführt mit dem Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Und habe ihn eben auch zu dem sogenannten Robo-Judge, das ist ja immer der Term, der so benutzt wird, für, ja, eigentlich, und das hatte ich in meiner Frage an ihn auch so formuliert, dass der Robo-Judge einerseits meint es weitgehend natürlich den völlig autonomen KI-Richter, der selbstständig entscheidet, was natürlich grundgesetzlich gar nicht möglich ist, aber wir reden ja auch von einer ganz fernen Zukunft, ja. Und das andere ist natürlich, dass mit dem Robo-Judge eben auch so ein bisschen das dazwischen gemeint ist, also quasi das intelligente KI-System, der KI-Assistent, ja. Und ich habe ihn eben genau dazu gefragt, und da würde ich gerne mal zitieren, was er mir gesagt hat. Und zwar hat Dr. Buschmann gesagt, Der Robo-Judge, der Richterinnen und Richter ersetzt, wird eine Fantasie bleiben. Das Grundgesetz vertraut den Akt der justiziellen Entscheidung Menschen an und nur dort ist diese verantwortungsvolle Tätigkeit gut aufgehoben. Den Einsatz von KI-basierten Assistenzsystemen in der Justiz halte ich hingegen für sinnvoll. Also hier ist das Zitat zu Ende. Was mir da so ein bisschen eingefallen ist, ist natürlich, wenn ich da mal in die Praxis denke und ich sehe überlastete Richterinnen und Richter. Und das können Sie ja gerne nochmal aus der Praxis ein bisschen mehr erzählen, als ich weiß. Ich habe es jedenfalls häufig gehört, dass es bei vielen so ist, vielleicht auch vor allem in diesen Massenverfahren. Ja. Da stellt sich mir die Frage, wenn ich keinen Robo-Judge haben darf und auch nicht möchte, der also quasi autonom sich etwas anschaut und darüber autonom selbstständig ein Urteil fällt, ja, sondern sage, okay, dass wenn es trotzdem so weit intelligent gehen würde, dass er es könnte, würde dieses Urteil ja also dem Richter oder der Richterin vorgezeigt, die oder der schaut da quasi nochmal drüber, guckt, ist das richtig so und winkt das dann im Prinzip im schlechtesten Fall einfach durch, weil sie vielleicht eben so überlastet ist. Ist sowas denkbar, dass da das Ganze etwas ausgehebelt wird, dass der autonome Robo-Judge, der eigentlich nicht erlaubt ist, am Ende doch irgendwie in das System reinführen kann, in einigen Jahren wohlgemerkt, ne?
Also ich bin in dem Fall völlig bei der Aussage unseres Justizministers. Der Robo-Judge ist nicht zulässig. Das ergibt sich aus dem Grundgesetz. Das wurde schön ausgeführt in dem von mir schon erwähnten Grundlagenpapier der OLG-Präsidentinnen und Präsidenten. Und genauso vermietet das Grundgesetz eine Form von Assistenz, die zu einer unzulässigen Beeinflussung des Richters führt. Immer dann, wenn er in seiner Unabhängigkeit eingeschränkt wird, haben wir ein Problem. Und eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahre wird tatsächlich sein, zu überlegen, wie kann man Anwendungen so ausgestalten, dass sie sinnvoll unterstützen und gleichzeitig aber nicht diese Versuchung schaffen, einfach abzunicken. Da gibt es manchmal so flapsige Begriffe wie zum Beispiel den Klickrichter, der sich dann sein Urteil nur noch zusammenklickt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Wir brauchen nicht nur Juristen und Informatiker, sondern wir brauchen auch Geisteswissenschaftler, die in der Lage sind, so Phänomenen wie Automation Bias, dass man den Vorschlag des Systems leicht übernimmt und nicht in Frage stellt, entgegenzuwirken. Und es gibt ganz, ganz viele Einsatzzwecke von künstlicher Intelligenz, die ungefährlich sind, aber immer wenn wir in dem Bereich sind, einer sehr, sehr guten Unterstützung der Entscheidung, dann wird es tatsächlich gefährlich und dann muss man bei der Konzeptionierung der Anwendung sehr sorgsam und sehr vorsichtig umgehen. Aber da ist auch mein Eindruck, dass alle, die sich in der Justiz mit dem Thema befassen, die Gefahr durchaus sehen. Und wenn wir uns jetzt den AI Act angucken, dann wird auch da die Gefahr gesehen. Da haben wir die Klassifizierung als Hochrisikosystem, die dazu führt, dass bestimmte Vorgaben erfüllt sein müssen. Und dann gibt es noch einen Erwägungsgrund 61, in dem ausdrücklich geregelt wird, wie KI-Systeme in der Rechtspflege eingesetzt werden dürfen. Und da wird sehr deutlich klargestellt, dass die endgültige Entscheidungsfindung weiterhin von einem Menschen getroffen werden muss. Das stand in dem ursprünglichen Entwurf nicht drin. Und in der Stellungnahme des Bundesrats zum AI Act zu dem ersten Entwurf der Kommission wurde das schon gefordert, dass man diese Klarstellung ausdrücklich mit aufnehmen muss und die ist erfreulicherweise jetzt auch drin. Und ich glaube, da kann man wirklich nur immer mahnen, auf die richterliche Unabhängigkeit hinweisen und gleichzeitig aber vorsichtig sein, dass man die roten Linien nicht überschreitet. Und das ist ein unglaublich spannendes Thema, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass von technischen Laien aber so ein bisschen überschätzt wird, was künstliche Intelligenz überhaupt kann. Und dass ihnen auch nicht richtig klar ist, dass die, für die wir als Richter ja eigentlich handeln wollen, die Einzelfälle, die Minderheiten, die besonders schutzwürdigen, möglicherweise die sind, die bei einer auf Wahrscheinlichkeiten basierenden Entscheidung dann wieder diskriminiert würden und unten durchfallen. Und da kann man gar nicht genug Aufklärungsarbeit leisten. Also diese Schaffung von mehr Digital Literacy, von mehr Digitalkompetenz, das ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung für die nächsten Jahre.
Aber höre ich da so ein bisschen raus, dass Sie schon denken, und ich meine, bei KI ist das mit dem absehbare Zeit immer ein bisschen schwierig, weil, wie ich auch immer gerne sage, dass selbst die großen Leute, die da drin sind, Sam Altman und so weiter, OpenAI oder Bill Gates oder wer auch immer, ja selber sagen, dass sie gar nicht wissen, was in 5 bis 10 Jahren überhaupt wirklich passiert. Also wie sollen das jetzt normale Leute in Anführungsstrichen wissen, was da wirklich passiert, die also nicht in diesen Firmen tätig sind? Halten Sie es denn für möglich, dass die KI so weit kommt, dass sie durchschnittlich auch bessere Urteile als ein Richter fällen könnte, wirklich anhand der eingereichten Schriftsätze und ähnlichen Daten, die sie dann hat und vielleicht sogar selber anfragt? Glauben Sie, dass das könnte mal so sein?
Was ist denn ein gutes Urteil?
Ja,
Also,
also ein gutes
ich
Urteil wäre
finde.
jedenfalls eins, was besser ist als der Durchschnitt. Also das wäre für mich ein gutes Urteil. Also das heißt nicht, dass es fehlerfrei ist, weil Richter machen natürlich auch Fehler, aber es wäre besser als der Durchschnitt. Das wäre das Entscheidende. Es muss ja besser sein als das, was vorher da war, sonst würde man es ja nicht nehmen. Es muss nicht 100% stimmen. Also das ist das gleiche Problem wie beim autonomen Fahren übrigens, wo ja auch jeder sagt, okay, es muss 100% sein. Eigentlich reicht es, sicherer zu sein als der Mensch, der ja nicht annähernd 100% ist. Also das wäre für mich das gute Urteil. Meinen Sie, das könnte ein System irgendwann mal leisten?
Habe schon Schwierigkeiten dabei zu entscheiden, was denn das gute Urteil ist. Also wenn man sich überlegt, ich als Richter darf ja auch abweichen von dem, was meine nächste Instanz schon entschieden hat. Und dann geht das Verfahren möglicherweise wieder in Berufung. Und wenn ich da dann gute Ideen hatte, wenn ich zum Beispiel erkannt habe, dass unsere Wertvorstellungen anders geworden sind, dann mag ich möglicherweise mit meiner abweichenden Entscheidung die nächste Instanz überzeugen und so passiert Rechtsfortbildung und so passt man unsere Rechtsprechung an. Und wenn ich jetzt ein System habe, das immer nur gute Entscheidungen auf Basis dessen, was die obergerichtlichen Entscheidungen aus der Vergangenheit sagen, trifft, dann sind das meiner Meinung nach nicht zwangsläufig immer gute Urteile, weil ganz viel dessen, was Richter eigentlich auch verkörpern, nicht mehr abgebildet wird. Und genauso kann man, finde ich, von zwei unterschiedlichen Urteilen nicht unbedingt sagen, das eine ist besser als das andere. Also ich kann Ihnen gut sagen, dieses Urteil ist schlecht. Aber zu sagen, bei zwei fachlich guten Urteilen, welches davon ist das bessere, das kann man nicht unbedingt sagen. Ich kann sagen, wenn ich darüber entscheiden muss, welches ist am ehesten meine Entscheidung. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das andere falsch ist, sondern dass da jemand möglicherweise Beweise anders gewürdigt hat oder unbestimmte Rechtsbegriffe anders ausgelegt hat. Und all das kann künstliche Intelligenz meiner Meinung nach nie. Also das, was eigentlich die richterliche Tätigkeit ausmacht, was mehr ist als bloßes Handwerk, das kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das zu meinen Lebzeiten irgendwann abgebildet werden kann. Also diese Fähigkeit, Werturteile zu treffen, das sehe ich nicht kommen. Frau Professor Zweig hat in ihrem aktuellen Buch das sehr schön dargestellt, wo einfach die technischen Grenzen für das Fällen von Werturteilen sind. Und mich überzeugt sie damit. Und ich persönlich falle in diese Fraktion bei der Erwartung, wie es mit künstlicher Intelligenz weitergeht. Aber ich mag auch falsch liegen. Ich war auch überrascht, obwohl mir klar war, welche Potenziale große Sprachmodelle haben, wie gut dann plötzlich ChatGPT 3.5 und dann kurz danach 4 waren. Also wer weiß.
Ja, dann will ich mal so festhalten, dass es vielleicht reichen würde, einen KI-Assistenten in der Justiz zu haben, der zumindest verhindert, dass es die schlechten Urteile gibt. Das wäre vielleicht die Basis, auf der man dann argumentieren könnte für die Zukunft, ja?
Ja, also auf bestehenden Urteilen trainierte Anwendungen, die auf logische Brüche, auf Fehler, auf unberücksichtigte Aspekte, auf fehlende Teile des Tatbestands hinweisen könnten. Und dann muss der Richter nochmal in eigener Verantwortung nachprüfen. Das wäre natürlich reizvoll, aber auch das ist bei aktueller Technik noch Zukunftsmusik.
Ja, es würde ja auch nicht nur reichen auf bestehende Urteile, sondern da die Gesetze sich ja verändern, müsste ja die KI ab dem Zeitpunkt, wo das neue Gesetz, sage ich jetzt mal, in Kraft tritt, müsste das ja auch berücksichtigen können. Also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? Wie legt man das dann aus? Und da sind wir aber dann auch in Rechtsgebieten, wo es dann auch sicherlich sehr unterschiedlich ist. Darüber könnte man ja irgendwann nochmal diskutieren. Jedenfalls sind wir am Ende. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr, sehr spannende Gespräch. Und ja, vielleicht sprechen wir nochmal in einem Jahr und gucken mal, was die KI denn da so gemacht hat und ob überall schon jetzt doch KI-Richter sitzen, was ich nicht glaube. Sie dürfen es ja auch nicht, haben wir ja festgestellt.
Ja, dann nochmal herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne.